Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags mit klaren Antworten aus der Wissenschaft und natürlich auch ein paar Tipps, die dein Leben leichter machen. Heute geht es um Entscheidungen. Du kennst das ganz bestimmt. Du stehst vor einer Entscheidung, groß oder klein, und in dir zog so ein leises, aber sehr hartnäckiges Ringen. Was will ich wirklich und was erwarten anderen von mir? Was ist die richtige Entscheidung? Es kann um einen Jobwechsel gehen, um das Ende einer Beziehung, um einen neuen Lebensentwurf oder einfach darum, endlich Nein zu sagen, wo man sich sonst immer verbiegt. Und oft spüren wir, es geht nicht nur um die Sache selbst, sondern um tiefere Ängste. Was, wenn ich enttäusche? Was, wenn ich allein dastehe? Was, wenn ich mich falsch entscheide und es niemand versteht? Ja, in dieser Folge möchte ich genau darüber mit dir sprechen, warum es uns so schwer fällt, Entscheidungen wirklich für uns zu treffen. Wie stark wir ja oft unbewusst von äußeren Erwartungen beeinflusst sind, von Familie, Gesellschaft, unser Umfeld, unseren Rollen und so weiter. Und ich möchte auch eine Gegenfrage stellen. Wenn wir den Spieß eben umdrehen, was raten wir eigentlich anderen Menschen, wenn sie nicht wissen, welchen Weg sie gehen sollen? Können wir wirklich neutral bleiben oder mischen sich doch unsere eigenen Ängste in unsere Ratschläge ein? In diese Folge lade ich dich dazu ein, hineinzuschauen, auf die innerliche Stimme zu hören, dich zu fragen, was wirklich von dir kommt und was vielleicht eher ausgeliehen ist, was von außen kommt. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und lass uns mal loslegen. Damit es alles greifbarer wird, dann lass uns direkt einsteigen mit drei echten Situationen. Drei Menschen, drei Entscheidungen, bei denen es kein richtig oder falsch zu geben scheint, weil eben Herz, Kopf und Kontext unterschiedliche Antworten liefern. Erste Geschichte, hier geht es um Bastian. Bastian ist 30 Jahre alt, der ist in einer Beziehung mit Christina. Sie ist 37 und hat zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Die sind die zwei seit 3 Jahren zusammen. Christina ist offen, sie ist liebevoll, sie ist sehr, sehr reflektiert und sie geben wirklich ein gutes Team ab, die zwei. Die Kinder haben Bastian ins Herz geschlossen und er sie. Doch jetzt kommen Gespräche auf, die tiefer gehen. Bastian wünscht sich seine eigenen Kinder. Vielleicht nicht sofort, aber in absehbarer Zeit. Und Christina sagt ganz klar, ich liebe meine Kinder, aber ich will keine weiteren. Da bin ich einfach durch. Und Bastian steht jetzt da, zwischen seiner Liebe zu Christina und seinem Kinderwunsch, zwischen Loyalität und Lebensentwurf. Ist es egoistisch, so gehen, oder ist es Selbstverrat, zu bleiben? Er weiß es nicht. Die zweite Geschichte, die geht um Bettina. Bettina ist 42 Jahre alt, sie ist Teamleiterin in einem Chemiekonzern. Sie leitet seit 5 Jahren eine kleine Abteilung und hat ein gutes Team, klare Strukturen, einen Alltag, den sie kennt und wirklich auch schätzt. Nun steht etwas Großes im Raum. Der Vorstand sucht eine persönliche Assistentin. Kein Sekretariat, sondern eine Art Schattenmanagerin. Viel Verantwortung, viele Termine, ständige Erreichbarkeit, Zugang zur obersten Ebene und vielleicht auch einen kleinen Gehaltssprung. Alle sagen, Bettina, das ist deine Chance. Du wärst perfekt in der Rolle. Sie selbst aber spürt, ich will das nicht. Ich liebe meine Fachaufgaben, ich liebe mein Team, ich liebe meinen Alltag. Ich brauche nicht den nächsten Sprung auf die Karriereleiter. Ich will hier bleiben. Aber wenn sie es ablehnt, wirkt das wie ein Rückzug, Schwäche oder sogar Undankbarkeit. Was soll sie also tun? Die dritte Geschichte geht um Susan. Susan ist 39 Jahre alt. Sie hat 2 Kinder, 7 und 9 Jahre alt. Sie arbeitet derzeit Teilzeit im Projektmanagement. Und eine neue Stelle wäre möglich. Vollzeit, mehr Verantwortung, kreative Projekte, genau ihr Ding. Innerlich sagt sich, yes, ich will das. Ich will das unbedingt. Ich will auch gerne Mama sein, aber ich möchte auch Karriere machen. Aber das Umfeld, ihr Mann, selbstberuflich eingespannt, fragt vorsichtig, ja, und wie regeln wir das dann mit den Kindern? Und die Mutter sagt, ich war immer da, wenn du von der Schule kamst. Und die Lehrerinnen sagen, ja, also wir brauchen schon jemanden, der für die Gespräche erreichbar ist. Und Susan steht da, zwischen Berufung und Betreuung, zwischen Selbstverwirklichung und Schuldgefühl, zwischen Mut und Mythos, gute Mutter. So, warum ist es jetzt so schwer, bei all dem einfach zu sagen, mach, was du willst, hör auf deine Stimme, mach das, was für dich gut ist? Ja, weil Entscheidungen nie im luftleeren Raum stattfinden. Sie sind keine Excel-Tabelle mit Pro- und Kontraspalten. Sie sind ja oft emotional, biografisch, kulturell und auch sozial aufgeladen. Unsere Entscheidungen hängen eng zusammen mit unserer Erziehung. Was wir als Kinder gelernt haben, lebt in uns weiter, selbstverständlich. So, wenn wir gelernt haben, dass Harmonie wichtiger ist als Klarheit, dann neigen wir dazu, Dinge zu tun, um niemanden zu enttäuschen. In der psychologischen Bindungstheorie zeigt sich, wie stark unsere Frühbindungsmuster später unsere Konfliktvermeidung beeinflusst. Menschen mit unsicher vermeidende Bindungen, könnte man sagen, treffen Entscheidungen oft so, dass sie Konfrontation aus dem Weg gehen, auch wenn das eigene Bedürfnis unterdrückt wird. Schauen wir auf Bastian. Wenn er in einem familiären Umfeld aufgewachsen ist, in dem Loyalität über allem stand, wird er innerlich blockiert sein, eine Frau zu verlassen, die ihn liebt, selbst wenn er sich nach einem Kind sehnt. Seine Entscheidung ist geprägt von Bindungsmuster und einem tiefen Verantwortungsgefühl gegenüber Christina und auch ihren Kindern, das ja möglicherweise über das eigene Bedürfnis gestellt wird. So, Teil der Erziehung, da finden wir auch die Glaubenssätze, diese stillen Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich muss immer stark sein oder ich darf keine Chancen ausschlagen oder wenn ich nicht für die anderen da bin, dann bin ich egoistisch. Und solche inneren Sätze, also die Glaubenssätze, sind oft oder immer sehr unbewusst. Die sind internalisiert in Regeln aus der Kindheit oder sogar auch aus der Gesellschaft. Die kognitive Verhaltenstherapie spricht hier von sogenannten dysfunktionalen Grundannahmen. Und diese wirken sich automatische Programme, die unsere Wahrnehmung und auch unsere Handlungsspielräume einschränken. Und erst wenn man das bewusst macht, dann können wir die Programme hinterfragen und im besten Fall dann auch überschreiben, also eine alternative Überzeugung finden. Das wird besonders deutlich bei Bettina, weil Bettina hat den Glaubenssatz, du darfst keine Möglichkeit ungenutzt lassen. Und das kann sie innerlich dazu zwingen, eine Stelle anzunehmen, die ihr gar nicht entspricht. Auch das Bild von sich selbst als leistungsstarke Frau oder verlässliche Mitarbeiterin steht vielleicht auch im Raum. In ihrer beruflichen Prägung ist Leistung vermutlich eng mit Anerkennung verbunden, was die Ablehnung der Stelle als gefährlich erscheinen lässt. Auch unsere Kultur spielt mit rein in der Entscheidung. In westlichen Ländern wie Deutschland zum Beispiel wird viel Wert gelegt auf Individualismus. Man nennt es auch die individualistische Gesellschaften. Skandinavien auch, USA auch, wo das Individuum im Zentrum steht, könnte man sagen. Das ist im Gegenteil zu kollektivistischen Kulturkreisen, wo es eher geht um die Netzwerke und Familie. In unserem Kulturkreis werden Entscheidungen sehr nach den eigenen Bedürfnissen getroffen. Was ist für dich gut? Was möchtest du? Was erfüllt dein Ziel, Wünsche, Träume? Was brauchst du? Also die Fragen, danach leiten wir die Entscheidungen. Wo in kollektivistischen Kulturen etwas in Ostasien oder im arabischen Raum ist die Entscheidung oft primär auf das Wohl der Familie oder Gemeinschaft ausgerichtet. Also was auch erwarten die anderen von mir? Die kulturelle Prägung beeinflusst auch massiv, wie wir Verantwortung und Freiheit erleben. In individualistischen Kulturen wird Selbstverwirklichung gefördert und in kollektivistischen hingegen Pflichtgefühl und Zusammenhalt. Also wonach treffe ich meine Entscheidung nach meinem Bedürfnis, meinem Weg, meinem Wunsch oder was von mir erwartet wird. Und das wird natürlich noch komplizierter, wenn wir, sagen wir mal, gemischte Prägungen haben, wenn wir Prägungen aus mehreren Kulturkreisen haben. Diese kulturelle Prägung kann Susan besonders betreffen, weil hier geht es ja darum, was heißt es, eine gute Mutter zu sein. Die Idee der guten Mutter ist in vielen westlichen Gesellschaften zwar modernisiert, aber im Kern oft noch traditionell. Besonders, sage ich so ein bisschen mit meinen skandinavischen Augen, hier in Deutschland. Da sind es mit verbunden mit Verfügbarkeit, Mama ist immer verfügbar, Aufopferung, also Bedürfnis der Kinder zuerst, allgegenwärtig, dass die Mutter ist immer da, um die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen. Und diese kulturell geformten Erwartungen mischen sich mit inneren Bildern und führen dazu, dass man sich schuldig fühlt, obwohl eben Susan ihr Wunsch nach beruflicher Erfüllung legitim ist. Natürlich ist es das. Es ist das Spannungsfeld zwischen ich darf mich entfalten und ich darf niemand zur Last fallen oder ich muss für meine Kinder da sein. Und das bringt natürlich so einen innerlichen Konflikt, was wir dann auch sehen in Susans Entscheidungsraum hier, Spielfeld. Und letztendlich sind dann noch unsere ängstlichen Anteile. Die Neuropsychologie zeigt, dass unser limbisches System, das ist die Steuerzentrale, könnte man sagen, im Gehirn, so die Mitte des Gehirns, wo Emotionen geregelt werden, wo die Wahrnehmung sehr stark filtriert wird und gesteuert wird, dass die eine besondere große Rolle spielt. Hier sitzt zum Beispiel die Amygdala. Und bei Bedrohungsszenarien, also wie sozialer Ausschluss oder Ablehnung, dann ist die Amygdala extrem aktiv, weil das ja eine Bedrohung ist. Wir fühlen dadurch Angst, bevor wir denken können. Und das erklärt, warum viele Entscheidungen nicht aus rationalem Kalkül, sondern aus der Vermeidung von Unbehagen getroffen werden. Hier finden wir auch die Theorie der Vermeidungsmotivation, in der bekräftigt wird, dass wir handeln oft nicht, um etwas zu gewinnen, sondern um Schmerz und Scham zu vermeiden. Also, Objektivität bei den Entscheidungen gibt es in diesen Momenten selten. Denn selbst unsere Ratio ist gefärbt von Erfahrungen, Werte, Prägungen. Daniel Kahneman, der ist Nobelpreisträger und Mitbegründer der Verhaltensökonomie, der spricht von zwei Systemen, System 1 und 2. Das eine sehr schnell und emotional und intuitiv und das zweite ist eher langsam reflektiert und analysiert. Nächste Woche gehe ich tiefer darauf ein. Hier nur angemerkt, dass wir glauben oft, wir wählen mit System 2, also die Rationalität und die Überlegung und die objektive Einschätzung, aber in Wirklichkeit dominiert meist dieses schnelle, gefühlsgeladene System 1, geprägt von Ängste, Erziehung, Kultur, Gesellschaft und. So, wenn wir all das zusammendenken, dann wird es ganz klar, Entscheidungen sind wie ein Mosaik. Viele kleine Steine aus der Biografie, aus der Gesellschaft, aus der Psychologie und Emotionen und nur wir selbst können lernen, dieses Bild wirklich zu lesen. Gut, lasst uns ein Stück weitergehen. Also, wenn wir verstehen wollen, warum wir uns so verdammt schwer tun mit Entscheidungen, dann lohnt es sich, einen Blick in die psychologische Forschung zu geben. Es gibt hier viele verschiedene Theorien, die versuchen zu erklären, wie und warum wir Entscheidungen treffen und was uns dabei beeinflusst. Eine der bekanntesten ist die Theorie der begrenzten Rationalität von Herbert Simon. Und sie besagt, wir Menschen sind einfach nicht in der Lage, alle Optionen objektiv zu erfassen und perfekt gegeneinander abzuwägen. Weil erstens haben wir nicht alle Informationen, zweitens haben wir nicht unendlich Zeit, die zu analysieren und drittens, weil unser Denken extrem begrenzt ist. Und deswegen treffen wir oft genügend Entscheidungen, also solche, die gut genug sind, aber nicht unbedingt optimal. Im Fall von Bettina sehen wir genau das. Sie wägt ab, ob sie das Angebot annimmt oder nicht. Aber sie kann natürlich nicht wissen, wie sich die neue Position anfühlen wird, wie viel Druck sie wirklich erzeugt und ob sie es bereuen würde, diese Chance nicht genutzt zu haben. Das weiß sie halt nicht. Ihre Entscheidung basiert also auf einer Mischung aus gefühltem Risiko, persönlicher Einschätzung und der Grenze dessen, was sie über die Zukunft wissen kann. Ein weiterer Ansatz ist die Theorie der kognitiven Dissonanz. Das ist von Leon Festinger. Sie sagt, wie unangenehm es ist, wenn unser Handeln nicht mit unseren inneren Werten oder Überzeugungen übereinstimmt. Dann versuchen wir, meist unbewusst, entweder unser Verhalten oder unsere Haltung zu ändern, damit da kein Dissonanz mehr ist. Also unser Verhalten und Werte müssen zusammenpassen. So, entweder passen wir das Verhalten an, damit es wieder zu unserer Werte passt, oder, das wäre eine andere Möglichkeit, wir verleugnen das Ganze und sagen, es ist doch alles stimmig, ich habe doch kein Problem. Das hatte ich kurz erwähnt vor ein paar Wochen, als es über Burnout ging. So, die Theorie der kognitiven Dissonanz lässt sich ganz gut auf Bastian anwenden. Wenn er sich entscheidet, bei Christina zu bleiben, obwohl sein Kinderwunsch tief verankert ist, könnte er versuchen, sich diesen Wunsch herunterzuspielen oder zu relativieren, um eben die kognitive Dissonanz zu reduzieren. Vielleicht sagt er sich, ja, aber ich habe ja schon 2 Bonuskinder. Oder Kinder sind kein Muss, Liebe ist wichtiger. Also er versucht, seine Werte zu ändern, damit es passt zu seinem Verhalten. Diese Sätze helfen kurzfristig, doch auf lange Sicht kann die innere Spannung zurückkehren, wenn es eine Unterdrückungsbewältigungsstrategie ist. Dann haben wir auch die Theorie der Selbstbestimmung von DC und Ryan und die ist in diesem Fall auch sehr relevant. Sie besagt, dass Menschen dann besonders motiviert und zufrieden sind, wenn 3 psychologische Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und die sind Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Entscheidungen, die gegen diese Bedürfnisse verstoßen, etwas, weil sie von außen auferlegt werden, also wo die Autonomie nicht gegeben ist, oder durch Schuldgefühle gelenkt werden, die fühlen sich selten gut an, selbst wenn sie objektiv sinnvoll entscheiden. Das gilt ja gut bei Susan, oder sieht man es ja. Ihr Bedürfnis nach Autonomie, also eigene berufliche Entscheidungen treffen zu dürfen, steht im Konflikt mit dem sozialen Druck, für die Familie verfügbar zu sein. Wenn sie sich für die Rolle entscheidet, die mehr auf Erwartungen als auf innerer Motivation beruht, wird sie sich trotz Erfolg nicht erfüllt fühlen. Ihre Entscheidung wäre dann zwar angepasst, aber nicht selbstbestimmt. Sie tut das also nicht aus dem inneren Wunsch, sondern weil es von ihr erwartet wird. Ihre Autonomie ist dann nicht gegeben. Und die soziale Eingebundenheit ist ja dann auch ein Grund, warum sie das macht, damit sie die Erwartungen der anderen erfüllt. So, ein spannender Ansatz kommt auch aus der narrativen Psychologie. Da geht man davon aus, dass wir unser Leben wie eine Geschichte erzählen. Mit Rollen, mit Werten, mit Zielen und so weiter. Und Entscheidungen, die zu dieser inneren Geschichte passen, erleben wir als stimmig. Für Bastian könnte das bedeuten, wenn seine Lebensgeschichte stark vom Bild Vaterwerden geprägt ist, dann wird er Mühe haben, ein anderes Skript zu akzeptieren, also eine andere Geschichte zu akzeptieren. Selbst wenn alles andere in seiner Beziehung stimmt, dieses nicht erfüllte Kapitel aber fehlt. So, und schließlich gibt es noch das Konzept des emotionalen Entscheidens. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio hat gezeigt, dass Emotionen nicht hinderlich sind, sondern notwendig. Sie liefern Bewertungsimpulse. Menschen, die durch eine Hirnschädigung ihre emotionalen Zentren verloren hatten, konnten keine Entscheidungen mehr treffen, obwohl sie rational denken konnten. Spannend, oder? Das heißt, wir brauchen Gefühle, um Gewicht in unsere Optionen zu legen, um auch um die Entscheidungen ins Leben rauszutragen. Susan erlebt genau das. Rational spricht vieles für den neuen Job. Verantwortung, Anerkennung, Gehalt. Aber emotional ist da die Angst, eine schlechte Mutter zu sein. Erst wenn sie diesen inneren Konflikt auflöst und die emotionale Information ernst nimmt, kann sie eine Entscheidung treffen, die nicht nur funktioniert, sondern auch trägt. So, all diese Theorien zeigen, Entscheidungen sind nie nur Kopfsache. Sie entstehen an der Schnittstelle von Gefühl, Identität, Kultur und Erwartung. Und sie sind immer Teil einer größeren Erzählung, der von unserem Leben. So, was kannst du tun, wenn du merkst, ich stecke fest, ich kann mich nicht entscheiden, ich bin zerrissen, ich will eine Entscheidung, die mir entspricht, nicht nur den anderen? Ja, dann hilft es manchmal ein bisschen innezuhören, still zu werden und dich ehrlich diese drei Fragen zu stellen. Was würde ich tun, wenn niemand es je erfährt? Was wäre, wenn ich niemandem etwas beweisen müsste? Und welche Angst steht mir im Weg und was will sie mir sagen? Oft liegt unter dem "Ich weiß nicht" eher ein "Ich darf nicht" oder ein "Ich traue mich nicht". Es ist okay, das zu sehen. Es macht dich nicht schwach. Im Gegenteil, es zeigt, dass du bewusst lebst. Langfristige Entscheidungen für dich brauchen Mut, aber auch Sanftheit und manchmal ein Stück Trauer um das, was du dafür aufgibst. So, und jetzt möchte ich hier gerne den Spieß umdrehen. Wenn wir anderen unserer Dilemmata erzählen, kommen oft viele Ratschläge. Manche liebvoll, manche vorsichtig, manche sehr bestimmt. Und doch sagen sie oft mehr über die Bedürfnisse und Erfahrungen der Menschen aus, die sie geben, als über uns. Denn jeder Ratschlag ist ein Spiegel. Ein Spiegel für das, was der oder die andere glaubt, befürchtet, hofft und vielleicht selbst nie umgesetzt hat. Bastians Mutter sagt vielleicht, ach, Christina ist doch wunderbar, du findest nie wieder so jemanden. Dahinter steckt vielleicht ihre Angst, dass er eine sichere und stabile Beziehung aufgibt, weil sie selbst erlebt hat, wie schwer Bindung sein kann. Bastians Freund sagt vielleicht, ach, du hast doch Zeit, aber nicht ewig, wenn du Vater werden willst, musst du ehrlich sein. Vielleicht, weil er selbst Vater ist oder es bereut, es nicht zu sein. Bettines Kollegin sagt begeistert, oh, das ist deine Chance, wer weiß, ob sowas nochmal kommt. Dahinter steckt vielleicht die kulturelle Erzählung, dass Karrierefortschritt immer ein Fortschritt ist, selbst wenn es sich nicht so anfühlt. Und ihr Bruder sagt vielleicht, du warst doch nie die, die Status braucht. Mach dein Ding, hör auf deinen Bauch. Und vielleicht, weil er sie kennt, oder weil er selbst den Statusweg gegangen ist und weiß, was er kostet. Und Susan, ihrer Mutter, sagt, ich habe alles für euch gegeben. Das ist eben Muttersein. Klingt selbstlos, ist aber oft auch ein Wunsch nach Recht haben, nach Weitergabe der eigenen Opferlogik. Der Mann vielleicht, ich unterstütze dich, aber wir müssen das als Familie regeln. Klingt partnerschaftlich, aber auch danach, dass ihr Wunsch erstmal ins Familiensystem eingepasst werden muss. Und die Freundin sagt, du darfst mir wollen, auch als Mutter. Vielleicht, weil sie sich selbst diesen Satz zu selten gesagt hat. Hierzu kommt, in individualistischen Gesellschaften wie unserer gilt das Ideal, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg findet, unabhängig von der Meinung anderer. Und doch leben wir auch hier unter starken sozialen Normen. Was als frei gilt, ist oft nur eine andere Form der Anpassung, etwa an Leistungsdenken, Autonomie, Optimierung und so weiter. In kollektivistischen Kulturen hingegen ist es häufig selbstverständlicher, Entscheidungen mit der Familie oder dem sozialen Gefüge abzustimmen. Das heißt aber nicht, dass es dort weniger Druck gibt, aber der Druck ist sichtbarer, weil Zugehörigkeit dort oft als höherer Wert betont wird. In beiden Fällen gibt Ratschläge zeigen sehr viel über den Ratschlagenden aus. Und dann gibt es noch eine besondere Art von Ratschlägen, die nicht aus Empathie kommen, sondern aus Manipulation. Wer unseren Entscheidungsprozess beeinflusst oder versucht zu beeinflussen, um eigene Ziele zu erreichen, handelt aus der sogenannten dunklen Triade, Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie. Dazu war ja auch eine Folge. Also, wenn wir merken, dass Ratschläge Druck aufbauen, Abhängigkeit erzeugen oder unser schlechtes Gewissen triggern, ohne dass echtes Mitgefühl spürbar ist, dann lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Vielleicht geht es gar nicht um uns. So, wir sind jetzt am Ende angekommen und ich würde dir so gerne sagen können, dass hier kommt jetzt die Methode, mit der du immer die richtige Entscheidung triffst. Die eine Formel, die alle Zweifel beseitigt, aber ganz ehrlich, die gibt es nicht. Weil es nicht die richtige Entscheidung gibt, sondern nur die, die zu dir passt. In diesem Moment mit dem Wissen, was du hast und dem Mut, den du aufbringen kannst. Aber vielleicht noch ein letzter Gedanke hier zum Schluss. Auch keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Denn jedes Zögern, jedes Ausharren, jedes Aufschieben formt unsere Geschichte genauso wie jede bewusste Wahl. Du entscheidest jeden Tag, ob du willst oder nicht. Danke, dass du heute wieder bei mir warst. Wenn dich diese Folge berührt hat, teile sie gern mit jemandem, der gerade vor einer Entscheidung steht. Und denk dran, Mind Matters.